Was habe ich Ihnen heute mitgebracht zum Wochenschluss? Den Film der Woche, der gerade an der Wall Street und in Washington gedreht wird. Zweimal die Zahl der Woche. Einmal 6.000 und einmal 129.000. Nein, 139.000. Den Index der Woche MSCI Emerging Markets. Und die Frage der Woche, ist der DAX überbewertet? Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit der inzwischen 24. Ausgabe von Winklers Wochenschluss. Wir haben Freitag, den 6. Juni, kurz vor Handelsbeginn in den USA. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet: Ist der DAX überbewertet? Fragezeichen. Mein Name ist Michael Winkler, Sie kennen mich. Noch einmal herzlich willkommen. Eine persönliche Anmerkung, Bemerkung zum Start. Ich freue mich wirklich über Ihre Kommentare und ich freue mich noch mehr, wenn ich auf einige, vor allem kritische Kommentare, direkt eingehe und von Ihnen ganz persönliche Reaktionen dazu bekomme. Das hat mich wirklich sehr gefreut, macht mich auch ein wenig stolz und ich hoffe, genau so werden wir weitermachen. Das nur zum Einstieg. So, Sie haben uns am Weitblick am Mittwoch einige Hausaufgaben, vor allem eigentlich für Gombi, wieder aufgegeben. Ich habe ein bisschen was dabei. Wir machen das als ersten Block, wie immer, das Thema so ein bisschen offene Zuschauerfragen. Erstens, können Sie am Freitag auch auf die Bewertung der europäischen Märkte versus des amerikanischen Marktes eingehen? Ja, werde ich nachher machen und damit ich es nicht vergesse, lege ich sie mir auch hier direkt an die Seite. Zweitens, welche Auswirkungen haben die zusätzlichen Quellenstrafsteuern auf die US-Treasuries? Wenn das Ausland diese nicht mehr kauft, dann dürften die Zinsen für die Treasuries steigen. Gleichzeitig werden sie als Sicherheiten oftmals hinterlegt. Hat dann das wieder Auswirkungen auf die Aktien? Im schlimmsten Fall könnten dadurch die Kapitalmärkte zusammenbrechen. Oder sehe ich da jetzt zu schwarz? Ob sie zu schwarz sehen, weiß ich nicht. Aber ich bin ja relativ ausführlich auf diese geplanten Strafsteuern von bis zu 20% für Investoren aus diskriminierenden Ländern auch im Weitblick am Mittwoch eingegangen. Deswegen wahrscheinlich auch die Frage, es ist natürlich so, die reine fundamentale strukturelle Frage in den USA sieht nicht besonders toll aus. Warum? Zum einen ist die Staatsverschuldung in Relation zum BIP, inzwischen jeder weiß es, bei inzwischen gut 120% angekommen. Mit diesem geplanten Steuergesetz wird diese Verschuldung weiter in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann, wenn sie so verabschiedet werden sollte, auch im Senat, noch einmal um circa 3,5 Billionen US-Dollar ansteigen. Das ist das eine, hohe Verschuldung, also auch ein hoher Refinanzierungsbedarf. Wenn ich dann gleichzeitig in diesem Gesetz sozusagen die Investoren, die meine Treasuries, also meine Schulden kaufen sollen, eventuell noch mit Zusatzstrafzins oder Strafsteuern bezahlen, ist das auch nicht wirklich clever. So, und jetzt ist die Frage eben, und in der Situation sind wir jetzt seit 1, 2, 3 Wochen, was passiert denn da? Wir sehen die angespannte Situation am US-Rentenmarkt. Wir sehen zum allerersten Mal, dass in einem Zinssenkungszyklus, der letztes Jahr begonnen hatte, die Zinsen am langen Ende nicht gesunken sind, sondern teilweise sogar eher wieder gestiegen sind. Ich hatte das Thema 5% der 30-jährigen US-Staatsanleihe mehrfach thematisiert. Wir sind momentan immer noch drunter. Aber das zeigt schon, dass da eine gewisse Sensibilität da ist. Und was das bedeuten kann, wenn diese Strafsteuern wirklich eingeführt werden sollten, wäre die erste Frage, soll es auch für die US-Treasuries gelten? Das ist auch noch nicht ganz klar, weil ich hatte Ihnen im Fazit vom Weitblick am Mittwoch gesagt, der Willkür ist Tür und Tor geöffnet. Also wer ist ein diskriminierendes Land? Gibt es dann diese Strafsteuer oder nicht? Und auf was gibt es sie alles? Also da steht alles noch gar nicht fest. Aber nehmen wir mal an, es würde auch für die US-Treasuries gelten. Dann würde ich als deutscher Investor, der dann ziemlich sicher einem diskriminierenden Land, nämlich Deutschland und der EU angehören würde, davon betroffen sein, würde ich mir natürlich Gedanken machen, ob ich diese aktuellen, bleiben wir jetzt einmal bei den 10-jährigen Staatsanleihen, bei den aktuellen 4,4%, ob ich damit zufrieden bin oder wenn ich sozusagen auf meine Zinsen, auf diesen Coupon 20% per Strafsteuer abgeben müsste, damit zufrieden bleibe oder ob ich einfach um diese 20% eine erhöhte Rendite haben möchte, die dann eben deutlich über die 5% gehen würde. Also ob es einen Ausgleich geben wird. Also alles mal schauen, es ist alles in der Schwebe. Und es ist auch noch wirklich nicht klar, denn wenn all das, was momentan von der Regierung Trump geplant ist, so verabschiedet würde und zu steigenden Zinsen führen würde, dann sind wir sozusagen dem Kollaps relativ nahe, weil die Zinszahlungen heute schon 1.000 Milliarden US-Dollar pro Jahr ausmachen und die dann nochmal höher werden würden. Also in der Summe funktioniert das alles nicht. Deswegen sind vor allem der Rentenmarkt und eben auch der Währungsmarkt mit dem schwächelnden Dollar so nervös. Nur die Aktien hat es bisher nicht gejuckt. Und Ihre Abschlussfrage, kann dann alles zusammenbrechen? Nein, das glaube ich natürlich nicht. Aber nehmen wir den Fall an, dass als Ausgleich für eine Strafsteuer das entsprechende Renditeniveau höher werden müsste, damit ich als diskriminierender Ausländer das kaufe, würden höhere Zinsen natürlich Aktien unattraktiver machen, für höhere Volatilität sorgen und die Gesamtsituation an den Kapitalmärkten definitiv nicht vereinfachen. Ob dann deswegen alles zusammenbrechen muss, das weiß ich nicht. Aber ich hatte es thematisiert in den letzten Wochen, wir würden einfach höhere Risikoprämien an den Aktienmärkten sehen. Das heißt höhere Zinsen und eventuell niedrigere Bewertung an den Aktienmärkten. Wie hoch und alles, das ist noch weit weg, aber das, Sie denken strukturell auf jeden Fall richtig. Dieses Thema ist jetzt nicht besonders schön oder ist einfach erledigt. Nein, das Thema wird uns noch längere Zeit begleiten. Dritte Frage ging um das Thema Übernahmeangebote für börsennotierte Unternehmen. Und Sie wollten am Ende wissen, wenn man so ein Ereignis, also ein Übernahmeangebot nicht mitbekommt, beziehungsweise wenn man sich gegen eine Übernahme entscheidet, ob dann der eigene Anteil irgendwann einfach zwangsverkauft wird. Dazu, ja, Sie haben, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich herübergebracht. Ja, ich hoffe, ich habe Ihre Frage verstanden. Dazu Paragraph 327 Aktiengesetz fortfolgende, wenn derjenige, der ein Übernahmeangebot macht, über 95% des Kapitals dann inzwischen verfügt, dann kann er sie sozusagen herausquiesen mit einem entsprechenden, hoffentlich dann fairen Abfindungsangebot. So viel dazu. Also es kann passieren, selbst wenn Sie Ihre Aktien behalten wollen, derjenige aber so viel, also fast alle dann schon eingesammelt hat und in seinem Besitz hat, 95% Grenze, dass Sie Ihre nicht mehr behalten dürfen, sondern sozusagen zwangsausgesqueezt werden. Bitteschön. So, jetzt habe ich noch einige Fragen wieder zum Thema dann eher Einzeltitel, Einzelaktien. Und dafür hat mein lieber Kollege Christian Gombert, Gombi, muss ich sagen, wieder alles gegeben. Wir können nicht immer alles beantworten. Wenn wir es schaffen, ist es gut. Ich hoffe, Sie geben Gombi einen Daumen für die Mühe, die er sich heute gemacht hat. Erste Frage von Ihnen. Target. Also die Aktie Target. So, interessant, attraktive Dividendenhistorie, starker Kursrückgang, Marktanteilsverlust, eventuell Boden in Sicht, Dividende stabil, Fragezeichen und so weiter. Mein lieber Gombi, Target. Das Ziel von Target, in den nächsten 5 Jahren 15 Milliarden Dollar Umsatz hinzuzufügen, sollte zu einer höheren Betriebsmarge und ein hohes einstelliges EPS-Wachstum, also Earnings per Share, also Gewinnwachstum, je Aktie führen. Probleme aktuell sind die Konsumentenkaufkraft, also die zurückhaltende, Beschäftigungsthema, Zölle und Inflation oder steigende Inflation. Meinung dazu von ihm? Aktuell haben wir dazu kein Exposure, also wir sind nicht allokiert oder investiert. Aber jetzt kommt es, vielleicht für Sie wichtig zum Zuhören. Diese Art von Unternehmen fallen allerdings im Screening bei uns positiv auf. So rein grundsätzlich. Was bedeutet, wir wären allerdings eher in Europa unterwegs. So viel zu Ihrer Frage Target. Zweite Frage von Ihnen. Bei den derzeit vorherrschenden Unsicherheiten, Zollthematik, Unruhen etc. decke ich den Bereich Asien. Wir hatten ja in den letzten Folgen über Emerging Markets und Asien gesprochen mit den entsprechenden Länder-ETFs oder generellen ETFs. Bin ich mit Investitionen in Unilever, LVMH, Antasports und BASF bereits hinreichend investiert? Alle genannten Unternehmen profitieren von einer positiven Wirtschaftsentwicklung in Asien oder sehe ich dies falsch? Was spräche gegen meine These? So, indirektes Exposure zu Asien, vor allem LVMH und BASF. Antwort von Gombi. Ja, spricht erstmal nichts gegen Ihre These, richtig. Aber eigentlich meinten Sie mit der Sensibilität weniger Asien, sondern vor allem China. Und das chinesische Wirtschaftswachstum enttäuscht momentan noch. Das Daher bringt das indirekte Exposure, also für Sie, für den asiatischen Block insgesamt, relativ wenig, weil es sich sehr stark auf China konzentriert. Ansonsten ist der Grundgedanke, den Sie haben, dass man in Emerging Markets oder in gewissen Regionen nicht unbedingt dort vor Ort direkt investiert sein muss, sondern indirekt über westliche große Konzerne, die dort entsprechend Umsatz machen. Der Gedanke ist grundsätzlich richtig. Nur Gombi sagte eben, die Themen, die Sie oder die Aktien, die Sie angesprochen hatten, gelten grundsätzlich also von der Sensibilität besonders für China, weniger nur für Asien. Okay, nächster Punkt. Zwei heiße Aktien. Hoffe, ich spreche sie richtig aus. BWX und NextGen. Thema eben Nuklear. So, BWX und Gombi hat heute wirklich alles gegeben. So, BWX, ein Zulieferer für Atomkraftwerke. Ist ein wachsender Bereich, da außerhalb von Deutschland Atomenergie positiv bzw. grün belegt ist und weltweit eher weiter aufgebaut wird. Steigende Stromnachfrage wegen Rechenzentren. Aktie macht, ohne jetzt konkret näher darauf einzugehen, strategisch grundsätzlich vom Thema Sinn. So, NextGen. Uranmarkt ist sehr interessant. Zu Uran möchte, hat er mir geschrieben, macht er demnächst auch etwas Ausführlicheres. Also da wird demnächst nochmal etwas mehr dann kommen. Grundsätzlich hohes Risiko bei Exploration-Companies wie zum Beispiel NextGen. Uranproduzenten auch mit sehr ansehnlicher Kursentwicklung. Wir halten im Fonds, das hatte ich Ihnen schon mehrfach näher gebracht, die Aktie Cameco, die wir aber schon in die jüngste Stärke hinein reduziert haben. Das war Ihre vorletzte Frage zu Einzeltiteln und dann noch zu einem Schweizer Titel, Berry Calvo. Nach der jüngsten Kursschwäche haben wir eine Position in unserem SGKB Aktien Schweiz, also unserer Schweizer Aktienstrategie, aufgebaut. Anmerkung von Gombi dazu. Die Aktie handelt aber nicht in unserer Benchmark, in unserem großen Universum, also der großen Unternehmen im SLI, Swiss Leader Index, den ich Ihnen immer wieder näher bringe, so dass es sozusagen eine Ex-Benchmark-Wette für uns ist. Also wir haben, oder Gombi hat sich sozusagen mit der Allokation in Berry Calvo außerhalb der Benchmark positioniert. Die Treiber für die Aktie sind grundsätzlich die Schokoladennachfrage, ist momentan eher schwach wegen der Kaufkraft. Kakaopreise ist eher positiv. Und das laufende Restrukturierungsprogramm. Ich hatte Anfang des Jahres mal zu Berry Calvo als eher eventuell Turnaround-Titel mal etwas gesagt. Und auch der ja deutlich schlechteren Profitabilität und auch Qualität gegenüber Lindt und Sprüngli. So, das sollte es gewesen sein. Erster Block, Ihre Fragen abgearbeitet. Kommen wir zum Start. Und zum Start kommen wir mit ganz aktuellen Zahlen, die hatte ich gerade, warten Sie mal, weil Freitagnachmittag 14.30 Uhr, der erste Freitag, US-Arbeitsmarktbericht. Und der bewegt ja immer, wichtigste Zahl der Woche gefühlt. So, auf dem US-Arbeitsmarkt wurden außerhalb der Landwirtschaft netto und saisonbereinigt 139.000 neue Stellen geschaffen. So, die Zahl erstmal sagt gar nichts, sondern was ist erwartet worden? 126.000 neue Stellen, also 13.000 mehr als erwartet. Das ist gut. Die Märkte freuen sich, dass der Arbeitsmarkt zwar etwas abkühlt, aber vielleicht nicht so stark wie befürchtet. Und wie immer, für mich liegt der Teufel wie immer im Detail. Tut mir leid, ich kann leider nicht anders. Denn die Zahl der neu geschaffenen Stellen in den beiden Vormonaten wurde insgesamt um 95.000 Stellen nach unten revidiert. Also jetzt freuen wir uns über aktuell 13.000 Stellen mehr und dass in den beiden Vormonaten in der Summe fast 100.000 Stellen weniger geschaffen wurden als eigentlich berichtet. Das scheint mal wieder keinen zu interessieren. Also insofern finde ich den Arbeitsmarktbericht überhaupt nicht so toll. Sehe auch gar keinen Grund, dass die Märkte darauf im Sinne von positiven Aktien reagieren sollten. Arbeitslosenquote unverändert 4,2% und wichtig für das Thema Inflation. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten im Mai um 0,4 gegenüber dem Vormonat zu Prozent. Erwartet 0,3, also im Jahresvergleich Lohnanstieg 3,9% anstatt 3,7, also auch mehr als erwartet. Das ist für das Thema Inflation auch nicht das Allerbeste. Also für mich, ich kann mit dem Arbeitsmarktbericht zumindest jetzt keinen Freudensprung nach wie vor nachvollziehen, den die Märkte vielleicht heute dann noch machen zum Wochenschluss. Das war die eine Zahl der Woche. Wir kommen aber zu unserem Film der Woche, unser erster Punkt. Sie, mögen Sie Quentin Tarantino? Kill Bill? Dort wird gerade eine neue Version, Volume 1, eine neue Version eben in an Wall Street und eben in Washington im Oval Office gedreht. Eine teure Männerfreundschaft. Elon Musk kontra Donald Trump. Ohne mich hätte er die Wahl verloren. Streit zwischen Elon Musk und Donald Trump eskaliert. Gestern Tesla-Aktie mit minus 15% im freien Fall. Und die heutigen Meldungen, die ich hier dazu gerade auch noch sehe, also es ist sehr unterhaltsam. Laut Wall Street Journal erwägt US-Präsident Trump, seinen roten Tesla, den er Anfang des Jahres gekauft hat, zu verkaufen oder zu verschenken. Und was hat er noch? Wir hatten doch gerade hier noch eine wunderschöne Meldung. Er zeigt auch kein Interesse an einem Gespräch mit Elon Musk, da er ihn für verrückt hält, da er das Steuergesetz ja so kritisiert und ablehnt. Also ich hoffe, dass solche Meldungen, die sehr unterhaltsam sein mögen und auch bei einzelnen Aktien dann entsprechend starke Auswirkungen haben, zumindest in ihrem Portfolio keine Auswirkungen haben. Also Thema Kursrutsch der Tesla-Aktie. Und da wir uns ja heute laut Titel mehr mit der Bewertung von Aktien und vor allem Aktienmärkten beschäftigen, habe ich auch gerade zu der Tesla-Aktie jetzt noch etwas direkt dazu. Lassen Sie mich das nur bitte heraussuchen. So, Bewertung Tesla. Also, Tesla hat ja momentan massive operative Probleme, also einbrechende Absatzzahlen. So, und wir schauen mal, was die Analystenschätzungen sagen. Für letztes Jahr, für das Jahr 2024, ja, wurden pro Aktie 2,42 Dollar erwirtschaftet. Für dieses Jahr werden 1,92 Dollar erwartet, also ein deutlicher Rückgang. Und jetzt kommt es, für das Jahr 2026 wird schon wieder ein Gewinn je Aktie nicht mehr von 1,90 Dollar, sondern von 2,90 Dollar erwartet. Ich frage mich ganz offen, wo das herkommen soll. Eindeutig zurückgehende Absätze, keine neue Produktpipeline. Weiß nicht, was die Analysten da schätzen. Und für das Jahr 2027 sollen schon 3,80 Dollar sein. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber selbst mit diesen Gewinnschätzungen, nehmen wir an, sie würden kommen, haben Sie auch auf dem heutigen Kursniveau ein Kursgewinnverhältnis der Tesla-Aktie für dieses Jahr von 150, für das Jahr 2026 immer noch von knapp 100 und für das Jahr 2027 mit diesen Schätzungen immer noch von 75. Na, viel Spaß bei der Investition. So viel zum ersten Punkt, eine teure Männerfreundschaft. Kill Bill, der neue Film von Quentin Tarantino. Die erste Zahl der Woche, Arbeitsmarktbericht, hatte ich Ihnen gerade genannt. Wir kommen zu unserer jetzt dann zweiten Zahl der Woche, 6.000. Was meine ich damit? Der S&P 500 hat gestern, und ich schaue mal, ob das jetzt vorbörslich auch schon wieder der Fall ist, mal schauen, gestern die Marke von 6.000 Punkten erreicht und wir stehen jetzt genau 5.998. Also, er erreicht die Marke von 6.000. Ich muss zugeben, das hätte ich vor 2, 3 Wochen nicht für möglich gehalten. Das heißt, seit dem Tiefstand im April, es war genau der 7. April, haben wir einen Kursanstieg von 4.800 jetzt auf 6.000 Punkte gesehen. Zur Orientierung, was die Kurse angeht, die Höchststände im Februar lagen bei 6.150, also nochmal 150 Punkte höher. Als Unterstützungen nach unten fallen mir vor allem die 100 und hier im Chart eingeblendet die gelbe 200-Tage-Linie im Bereich 5.750, 5.800 auf. Fazit für den amerikanischen Aktienmarkt: massive Widerstandszone im Bereich der historischen Höchststände erreicht. Fundamental, hatte ich mehrfach schon gesagt, gefällt mir das gar nicht momentan. Unser dritter Punkt: der Index der Woche, nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen verstärkt mit den Emerging Markets beschäftigt haben, nochmal ein Update. Unser Index der Woche, der MSCI Emerging Markets mit der Überschrift: er erreicht ein neues Jahreshoch. Schauen wir hinein in die Kursentwicklung. Wir haben auch hier seit dem 9. April, da war das Tief, einen Kursanstieg von 1.000 Punkten auf rund momentan 1.170 gesehen, also fast 20%. Wir haben Mitte Mai in den letzten Wochen eine Konsolidierung auf dem hohen Niveau gesehen, ohne Kursdruck. Also wir sehen auch, dass er sich eben seiner gelben Linie, der 200-Tage-Linie, nicht im Mindesten angenähert hat, sondern die Unterstützung bei 1150 Punkten sogar gehalten hatte. Und jetzt kommt es eben, deswegen das Update heute ganz aktuell für Sie. In den letzten beiden Tagen hat nochmal eine dynamische Anstiegsbewegung eingesetzt, die ihn auf ein neues Jahreshoch von 1182 Punkte gebracht hat, also leicht über das, was wir im Mai gesehen haben. Damit hat er das Hoch aus dem Oktober erreicht. Das war nämlich bei auch in dem Bereich um 1180, 1190 Punkte. Er notiert aktuell oberhalb aller seiner Durchschnittslinien 38 Tage, 100 Tage, 200 Tage. Der MACD, der hier heute nicht in der Grafik ist, ist kurz davor wieder auf Long zu drehen. Das ist so die kurze taktische Sichtweise, also sieht weiterhin gut aus für die Emerging Markets. Wir sprachen ja über das Thema Emerging Markets als sinnvolle Depotbeimischung. Und wenn wir uns in die Kursentwicklung der letzten 5 Jahre vertiefen, fallen 2 Sachen auf, nämlich zum einen die Bedeutung der Marke von diesen 1200 Punkten oder knapp 1200. Das war, wie gesagt, im Oktober letzten Jahres das Kurshoch. Und wenn wir ein Stück weiter zurückgehen, nämlich in den Winter 2021, 2022, also so diese Monate Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, in dieser Phase war diese Zone von etwa 1200 Punkten mehrfach eine charttechnische Unterstützung, die jetzt eben auch dann ein Widerstandsbereich ist. Das heißt, die Marke von 1200 Punkten ist schon relativ wichtig und aussagekräftig. Der Wochen-MACD, der heute auch hier nicht in der Grafik enthalten ist, aber zur Information für Sie, der ist long, das passt. Und mein Fazit, bei Überwinden der Marke von 1200 würden wir ein neues, starkes, auch mittelfristiges Kaufsignal bekommen. Noch haben wir es nicht, 1182, wie gesagt, aber grundsätzlich sehen die Emerging Markets oder weltweit der MSCI Emerging Markets Index gar nicht so schlecht aus. Ein Hinweis zum Schluss, ich wäre nicht Michael Winkler, wenn ich immer noch hin und wieder mal warnend den Finger heben würde. Bitte beachten Sie, dieser Index MSCI Emerging Markets notiert in US-Dollar. Wir haben aber in diesem Jahr eine relativ deutliche US-Dollar-Schwäche, also Euro-Dollar von 1,04 auf aktuell 1,410, also etwa die knapp 10%. Wenn ich mir sozusagen dann als Euro-Anleger diese Wertentwicklung anschaue, dann ist sie natürlich entsprechend um den Wert der Dollarabwertung gegenüber des Euro entsprechend schlechter. Also der Chart sieht in Euro umgerechnet nicht ganz so schön aus, aber man analysiert die Originalcharts, muss eben schauen, wenn es ein Währungsrisiko gibt, was kommt am Ende für mich heraus. Und in diesem Jahr ist es eben so, aufgrund der Dollarschwäche, dass in allen Regionen, die sozusagen über den Dollar abgebildet werden, für uns als Euroanleger die Performance entsprechend um etwa 8-9 Prozentpunkte schlechter aussieht. Das aber bitte nur als eine Zusatzbemerkung eben zu dem Thema Index der Woche MSCI Emerging Markets. Jetzt würde ich zu unserem Titelthema kommen. 4. Punkt, Bewertung der Woche. Und der Titel lautet, ist der DAX überbewertet? Ja, Aktienmärkte sind teuer. So ein paar Schlagzeilen, die ich für Sie gesammelt habe. Und ich muss auch hier schon mal in meine vorbereiteten Unterlagen gehen. Einen kleinen Moment. So. Nach dem DAX-Rekordhoch alarmieren 2 Kennzahlen. Der deutsche Aktienmarkt hat sich so stark von der Wall Street abgekoppelt wie seit 10 Jahren nicht mehr. Ist er jetzt deswegen überbewertet oder sind US-Aktien die bessere Wahl? Und natürlich hier noch Ihre Frage mit der relativen Bewertung der Regionen zueinander. Weitere Schlagzeilen. KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis. DAX ist überbewertet. Stark steigende Kurse, aber stagnierende Unternehmensgewinne machen den DAX teuer. Dieser ist aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,8 bewertet. Dazu kann ich Ihnen sogar sagen, deswegen habe ich mir hier das schon mal geöffnet, mit der Gewinnschätzung für das Jahr, also für dieses Jahr, Ende 2025 und momentan seinen gut 24.000 Punkten, notiert der DAX nicht mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,8, sondern sogar mit 17. Und damit muss ich sagen, jawohl, damit ist er wirklich teuer bewertet. Und woran kann man das festmachen? Ja, im historischen Kontext, wie waren denn in den letzten Jahren so die durchschnittlichen Bewertungen? Und dann schauen wir den unteren Teil der Schlagzeile. Denn im 20-Jahres-Durchschnitt liegt das KGV bei niedrigen 12,4, also irgendwo zwischen 12 und 13. Und wir sind aktuell mit den Gewinnschätzungen für dieses Jahr bei 17. Das klingt nach einer massiven Überbewertung. Und selbst wenn ich mir die Gewinnschätzungen für das nächste Jahr anschaue, für das Jahr 2026, hätten wir immer noch mit den heutigen Kursen schon ein Gewinnverhältnis von Kursgewinnverhältnis von 15. Auch das, also die Gewinne, die sozusagen in anderthalb Jahren dann erwirtschaftet werden sollen, ist immer noch nicht bei 12 bis 13 Kursgewinnverhältnis, sondern bis 15. Auch das, Zahlen per Ende 2026, schaut eher teuer aus. Eine Grafik dazu. Jetzt kommen wir auch zu der relativen Betrachtung. In gelb zu sehen oder gelbbraun im unteren Teil der Grafik, das ist eben das Kursgewinnverhältnis des DAX. Und oben im grauen Teil, dann kommen wir gleich eben zum amerikanischen Aktienmarkt, zum S&P 500. Mir fallen, beginnend bei 2006, mir fallen zwei Dinge auf. Erstens, die graue Linie ist mehr oder weniger immer oberhalb dieser gelbbraunen Linie. Also der amerikanische Aktienmarkt war schon immer höher bewertet als der deutsche oder auch eben der europäische Aktienmarkt. So, und jetzt schauen wir doch mal bitte auf den Abstand dieser beiden Kurven. Und da kann ich nur sagen, ist also das, was speziell in den Jahren seit, ja, vor allem 2015, 16 passiert ist, schon sehr beeindruckend. Denn im linken Teil der Grafik, also beginnend bei 2006 bis etwa 2012, 2013, war der S&P 500 etwas teurer bewertet als unser DAX. Aber man sieht es an dem Abstand der beiden Kurven, nicht sehr weit voneinander entfernt. Und speziell in den letzten Jahren ist diese Lücke massiv auseinandergeklafft. Das hängt natürlich an zwei Dingen. Zum einen an den stark gestiegenen Gewinnen der US-Unternehmen, also die deutlich stärker, vor allem die Gewinne der Tech-Unternehmen und die ja sehr hoch und stark in den Indizes gewichtet sind. Also stark steigende Gewinne sorgen auch dafür, dass ich als Investor bereit bin, eine höhere Bewertung für diese Unternehmen oder diesen Markt zu bezahlen. Insofern ist eben das Kurs-Gewinn-Verhältnis am amerikanischen Aktienmarkt in den letzten Jahren in der Spitze auf Werte über 20 gegangen. Also wir hatten im Jahr 2021 Werte so von 21, 22 und wir sind auch jetzt wieder über die Marke von 20 gestiegen. Bedeutet, wenn wir das zurückwirkend betrachten bis 2006, so hohe Bewertungen hatten wir im S&P 500 rückwirkend bis dahin nicht. Also wir müssen eher Richtung 2000 zurückgehen. Eine hohe Bewertung alleine schaut nicht gut aus, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber wenn diese hohe Bewertung durch höhere Margen, durch stark steigende Gewinne zustande kommt, dann eben ist ein Teil dieser höheren Bewertung durchaus auch gerechtfertigt. Kritisch wird es immer nur, wenn eine Anlageklasse, ein Markt oder eine Aktie hoch bewertet ist und die hohen Erwartungen und diese hohe gute Vergangenheit, die man in den letzten Jahren hatte, sich in der Zukunft nicht mehr so fortsetzen lässt. Denn dann hätte ich nicht nur das Problem, dass die Gewinne nicht mehr so stark steigen wie in den letzten Jahren, sondern wenn sich die Gewinnsituation verschlechtern sollte oder die Dynamik der Gewinnsituation, dann wäre ich als Investor auch nicht mehr bereit, diese hohe Bewertung zu zahlen. Das ist immer das Risiko bei langjährigen Lieblingen. Ich hatte vor zwei, drei Wochen das Beispiel United Health Group mitgebracht. Lange Jahre ein Liebling der Investoren, hohe Bewertungen. So, und dann haben wir jetzt aufgrund der Probleme und dann auch der niedrigeren Bewertung einen Kursrutsch eben von 600 auf unter 300 Dollar gesehen. So, und zum DAX, da ist eben der Abstand in den letzten Jahren sehr groß geworden und durch seine Kursrallye im laufenden Jahr, also der DAX hat ja über 20% zugelegt, hat auch seine Bewertung entsprechend zugelegt. Jetzt eben Kurs-Gewinn-Verhältnis hier noch 16, wir sind aktuell sogar bei 17. Auch hier nur 2021 waren wir eher höher bewertet und auch das zeigt natürlich an, dass gerade deutsche Aktien aktuell kein Schnäppchen mehr sind. Wann waren sie bewertungsmäßig ein Schnäppchen? Ja, in der Grafik sehen wir das schön, wenn der DAX-Kurs Gewinnverhältnisse von 10 oder tiefer hatte. Davon sind wir momentan meilenweit entfernt. Das nur mal als grundsätzliche Aussage, also Basis-Kurs-Gewinn-Verhältnis. Es hat sich dem amerikanischen angenähert. Beide Regionen sind historisch betrachtet nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses teuer bewertet. Klare Aussage. Zweite Kennzahl. Neben dem Kurs-Gewinn-Verhältnis schaut man auch gerne auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis, weil das nicht so stark schwankt. Auch hier die Schlagzeile, DAX überbewertet. Gemessen an ihrer Substanz sind die Unternehmen im DAX aktuell mit einem Kurswert von ca. 1,8 oder dem 1,9-fachen bewertet. Auch hier wieder der Blick in die Historie. Beide Werte liegen mehr als 20% über dem Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte. Auch hier die Grafik dazu. Auch kann man direkt sagen, ein Schnäppchen bewertungsmäßig, ja, das ist der DAX, wenn das Kurs-Buchwert-Verhältnis irgendwo im Bereich von 1 liegt und wenn es sich dem Bereich von 2 nähert, und das tut es ja momentan mit 1,8, 1,9, je nach Schätzung, sind wir auch hier, historisch betrachtet, zumindest für die letzten dann 20 Jahre, eher am oberen Ende der Bewertung, die der Markt bisher in der Vergangenheit hatte. Also auch hier mit zweite Kennzahl, Kurs-Buchwert-Verhältnis, teuer. Ja, und hier ist natürlich der graue Teil der Grafik oben, der ist natürlich noch imposanter, denn auch hier hat sich der Abstand zum US-amerikanischen Markt deutlich, deutlich vergrößert, weil im Rahmen der hohen Bewertung, vor allem eben der Tech-Unternehmen, billigen Sie als Investor, wenn Sie heute den S&P 500 kaufen, den Unternehmen eine Bewertung im Kurs-Buchwert-Verhältnis von deutlich oberhalb der 4 zu. Also wir hatten auch in den Krisenphasen eher Werte von 2, was jetzt nicht heißt, dass der Markt sich halbieren muss, aber zumindest auch von der Kennzahl ist der Markt, der amerikanische Aktienmarkt, teuer bewertet. Er darf höher bewertet sein als der DAX, ja, aber auch hier das Ausmaß der Höherbewertung, auch das absolute Ausmaß der Bewertung ist schon teuer, muss man einfach realisieren. Und jetzt kommen wir zu der wichtigen Frage, ist denn eine hohe Bewertung jetzt für mich der Grund, den DAX und den S&P 500 zu verkaufen? Also ist das ein Ausstiegssignal? So, und auch dazu noch ein Teil eben hier dieser Schlagzeilen. In der Vergangenheit waren im DAX Kurs-Buchwert-Verhältnisse von 1,8 bis 2 sehr oft eben die obersten Begrenzungen, hatten wir uns in der Grafik gerade betrachtet. Der DAX fiel, nachdem er diese kritische Marke erreicht hatte. Aktuell ist er nur noch 5% von dieser kritischen Marke entfernt. Aber bitte, jetzt kommt es. Allerdings gibt es Ausnahmen von dieser Regel. 1999 und bis März 2000, also da reden wir von einem Zeitraum über einem Jahr, hatte der DAX ein DAX-Kurs-Buchwert-Verhältnis sogar von mehr als 2,5 erreicht, eher schließlich viel. Also, kurz zusammengefasst bedeutet für mich, Bewertungen sind wichtig, die schauen wir uns auch an, sie sind aber definitiv jetzt nicht der Timing-Indikator, weil ein teurer Markt kann auch noch länger teuer sein, auch ein Jahr, zwei Jahre. Er kann durchaus bewertungsmäßig noch teurer werden, bevor eventuell etwas kippt. Also insofern ist das keine klare Aussage. Du musst jetzt deswegen jetzt hier deine Aktien verkaufen. Sie geben aber allerdings, wenn man in die Vergangenheit schaut, schon einen klaren Hinweis auf die zukünftig zu erwartenden Erträge. Und es ist relativ klar, wenn ich etwas mit einer hohen Bewertung mir heute einkaufe, kann ich vielleicht nicht die gleichen hohen Erträge erwarten wie ein Gut, das ich mir in einer günstigen Bewertung einkaufe. Also insofern sollte man, wenn man sich bewusst dessen bewusst ist, dass Bewertungen heute eher hoch sind, vor allem nach der Kursrallye, die wir jetzt im DAX und in Europa gesehen haben, zumindest das, was wir jetzt gerade gesehen haben, nicht einfach so in die Zukunft fortschreiben, sondern sich dessen bewusst sein, dass es durchaus ein relativ hoher Preis ist, den man heute bezahlt, wenn man deutsche Aktien kauft. Kurz zusammengefasst, und wir machen heute eben sehr viel fundamentale Analyse, weniger die technische Analyse. Klare Aussage von mir, der DAX ist aktuell teuer bewertet und zwar deutlich teurer als auch im langjährigen Durchschnitt. Kurs-Gewinn-Verhältnisse, die wir momentan im Bereich von 17 oder für nächstes Jahr von 15 haben, liegen deutlich oberhalb des Durchschnitts der letzten Jahrzehnte von 12 bis 13. Gilt auch für die Kennzahl Kurs-Buchwert-Verhältnisse. Ist die Bewertungskennzahl ein Timing-Indikator? Muss ich also heute verkaufen? Definitiv nein. Ich hatte es gerade ausgeführt. Hohe Bewertungen können länger andauern und im Extremfall noch teurer werden. Aber hohe Bewertungen geben eben einen klaren Hinweis auf die zukünftig zu erwartenden Erträge. Und die sind dann eben eventuell niedriger als erwartet. So, und noch für mich zwei abschließende Punkte zur aktuellen heutigen Situation und ein Hinweis. Die heutige Situation ist ja die, und das erklärt ja auch einen großen Teil, warum der DAX und nicht nur der DAX, sondern auch der MDAX und der SDAX, also eigentlich alle deutschen Aktienindizes, sprich einfach der deutsche Aktienmarkt, im laufenden Jahr über 20% Performance erzielt hat, während Europa die großen Indizes noch nicht einmal die Hälfte davon haben. Also auch Europa ist deutlich besser als die USA, aber der DAX ist sozusagen wirklich outstanding. Wo kommt das her? Ja, es hängt damit zusammen, dass die internationalen Anleger einfach die Hoffnung haben, dass wir speziell in Deutschland, eben aber auch in Europa in den nächsten Jahren eine bessere wirtschaftliche Zukunft sehen werden. Die Stichworte sind bekannt: Aufrüstung und eben die schuldenfinanzierten Infrastrukturprogramme. Und dann kommt eben dazu, Börse ist schnell. Also der Anleger, der eventuell aufgrund dieser Programme deutlich steigende Erträge in den nächsten Jahren bei deutschen und europäischen Firmen erwartet, der wartet nicht, bis er diese Zahlen irgendwann in 2026 und 2027 dann auch sieht, weil vorher werden sie sie nicht sehen, in diesem Jahr mal definitiv nicht. Heißt, Börse ist schnell und ein Teil der zukünftig zu erwartenden Erträge wird bereits heute mit der laufenden Kursrallye bezahlt. Das muss man einfach wissen. Ist jetzt nicht einmal schlecht, aber, und das ist der positive Unterschied speziell zur US-amerikanischen Region, wir fahren momentan unsere Ausgabenprogramme hoch. Wir wollen investieren, wir wollen die Konjunktur, die Industrie anschieben. Wir haben deutlich niedrigere Zinsen als in den USA. EZB hat, wie angekündigt, die Woche ja zum achten Mal gesenkt. EZB-Zinssatz dann eben nur noch bei 2%, anders als über 4% in den USA. Und wir haben auch nicht diese dramatisch thematisierte, ausufernde, bisherige schon Schuldenorgie, vor allem nicht in Deutschland. Das heißt, die strukturellen Rahmenbedingungen für den deutschen und europäischen Markt in den nächsten Jahren werden tendenziell positiver sein als in den USA. Zumindest, wenn Donald Trump so weitermacht. Und zum Abschluss ein Hinweis. Das ist jetzt wieder eher ein markttechnischer Hinweis. Deutschland, also der deutsche Aktienmarkt, hat im MSCI World ein Gewicht von rund 2,5%. Das ist sozusagen im Vergleich zu den USA einfach ein vom Marktwert ein kleiner Aktienmarkt. Wie gesagt, USA etwa 70%. Wenn internationale Großanleger nun aufgrund der sich eventuell verschlechternden Rahmenbedingungen in den USA und sich der tendenziell strukturell positiv verändernden Rahmenbedingungen in Europa beginnen, nur einen kleinen Teil ihrer Allokation orientiert am MSCI World von diesen 70% US-Anteil und nur ein kleiner Teil, sagen wir nur 2,5 Prozentpunkte, nach Deutschland schieben, ja, dann verdoppelt das sozusagen das Gewicht in Deutschland. Und dann hat, das heißt, dass dieser relativ von der Marktkapitalisierung kleine Aktienmarkt mit einer Flut von Anlagegeldern überschwemmt wird. Und was das bedeuten kann und auch für die Zukunft eventuell noch bedeuten könnte, haben wir jetzt in den ersten Monaten des laufenden Jahres gesehen. DAX, MDAX, SDAX, alle größer als plus 20%. Deutlich stärker als alle anderen Indizes. Das gibt Ihnen nur so einen Hinweis darauf, dass eventuell trotz wie einer von mir gerade fundamental dargestellten teuren Bewertung ein Markt eventuell, wenn zum einen die Zukunft positiver gesehen wird und ich als Investor umallokiere und das Gewicht eines kleinen Marktes gar nicht mal so sehr erhöhe, aber für diesen kleinen Markt langt das dann, plus ich bereit bin, aufgrund sich eventuell verbessernder struktureller Rahmenbedingungen, diesem Markt dann auch eine höhere Bewertung zuzubilligen im Vergleich von mir zu den letzten 20 Jahren. Ja, dann sagt der Investor, dann interessiert mich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das durchschnittliche von 12 bis 13 im DAX nicht. Dann bin ich bereit, ein 15, 16, 17-faches Kurs-Gewinn-Verhältnis zu bezahlen, weil ich glaube, dass der Aktienmarkt oder die Wirtschaft, die Industrie dieser Region in den nächsten Jahren dann einfach aufgrund stärker steigender Erträge in diese Bewertungsrelation hereinwachsen wird. Und das ist momentan so das strukturelle Thema, was wir sehen, was wir auch bei uns in unseren Portfolien mit einem stärkeren Gewicht der europäischen Region und einem etwas niedrigeren Gewicht der US-amerikanischen Region abbilden. So, jetzt bin ich wirklich fertig. Lang und ausführlich meine Wochenbotschaft zum Wochenschluss an Sie. Ich bedanke mich wie immer bei Ihnen, vor allem für den extrem konstruktiven Austausch, für Ihr Einschalten, für Ihr Abonnement, für Ihren Daumen, eben die Kommentare und die Fragen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares, verlängertes Pfingstwochenende. Ich werde am nächsten Mittwoch zum Weitblick pünktlich wieder für Sie da sein und verbleibe bis dahin wie immer. Es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.